Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mekufa, Medien, Kultur und Fantastereien. Ja, ich bin der Kopmop und bereite euch kurz auf das Thema vor. Wir reden heute, der Ja und ich, über Kunst in Bezug auf Videospiele und ob diese tatsächlich Kunst sind oder nicht als Kunst anzusehen sind. Ein sehr gebendes Thema. Ich habe selbst einen Haufen an Quellen gefunden zu diesem Thema, um meine Meinung untermauern zu können. Wir werden nicht auf alles eingehen können, aber wir werden euch richtig verwöhnen heute und Ja macht auch direkt den Anfang in unserer achten Folge und gibt euch einen kleinen Einblick zum Thema.
Sehr gerne. Und zwar haben wir uns vorher so Gedanken gemacht, was eigentlich Kunst sein könnte und was gilt eigentlich alles als Kunst. Da haben wir im ersten Ansatz eine relativ alltägliche Herangehensweise und ja, eine Wahrnehmung des Begriffs. Und zwar war für mich Kunst im ersten Moment alles, was ich eher ästhetisch empfinde. Also wenn ich irgendwas sehe und oder wenn ich ein Buch in die Hand nehme, denke ich im ersten Moment nicht, das ist Kunst, sondern erst in dem Moment, wenn ich sehe, das Cover ist richtig toll gestaltet und das Papier fühlt sich hochwertig an, dann denke ich mir schon, wow, das ist ein Stück Kunst, was ich hier in der Hand halte. Und dabei muss man sehen, wenn man es ja wissenschaftlich oder historisch betrachtet, ist Kunst eigentlich, und ich zitiere jetzt Wikipedia, also Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Jetzt wichtiger Satz, im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Den ersten Teil dieser Definition, also der engeren Definition, dass die Ergebnisse, also dass Kunst das Ergebnis einer gezielten menschlichen Tätigkeit ist, dem kann ich vollkommen zustimmen und das, da habe ich auch keine Probleme mit, weil es ist immer verbunden mit von Menschen erschaffenen Erzeugnissen, sei es Musik, Literatur oder bildende Kunst oder Computerspiele.
Richtig.
Aber der zweite Teil, dass nicht eindeutig, also dass Kunst nicht eindeutig durch eine Funktion festgelegt sei, und das ist ein Zitat von oder ein indirektes Zitat von Niklas Luhmann, dem Systemtheoretiker. Das fanden wir vorher beide gemeinsam ein bisschen fragwürdig bzw. diskussionswürdig. Wahrscheinlich müsste man da tief in die Literatur eindringen, um zu verstehen, was damit tatsächlich gemeint ist und die Primärquellen analysieren. Aber weil die Funktion auch darin sein kann, eine ästhetische Wahrnehmung zu erzeugen. Oder was hattest du vorhin noch gesagt?
Ja, also ein weiteres Zitat war ja auch von der Kunst, dass es wichtig ist, dass es einfach ein Schaffensprozess ist. Und was ich noch gesagt hatte, für mich persönlich ist der Kunst etwas, was mit Eskapismus zu tun hat, also der Weltenflucht. Das wird bedient durch viele verschiedene Medien oder ermöglicht durch die eigene Fantasie.
Genau, dieser Eskapismus ist ja an sich schon eine Funktion. Das heißt, hat Kunst also vielleicht doch eine Funktion, aber ich will mich da nicht festlegen. Ich meine, der Herr Luhmann hat sich ja was dabei gedacht, als er diese Theorie oder diese Definition aufgestellt hat. Wenn man jetzt weitergeht und kann man in der Geschichte verschiedene Kunstarten unterscheiden, die sich dann als die schönen Künste durchgesetzt haben. Und das sind, wenn man sie zusammenfasst, die bildende Kunst mit Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, die Musik, die Literatur in seinen Untergattungen Epik, Dramatik, Lyrik, Witzigerweise wird auch die Essayistik genannt. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn
nee, hätte ich auch um nicht Kunst gedacht. Geht.
Und als letzte große Kunstgattung der schönen Künste ist die darstellende Kunst gemacht. Und dort ist nicht nur das Theater, sondern auch Tanz und Film mit aufgenommen. Also direkt ein relativ modernes Medium, der Film. Und ja. Da, wo man sich, also was ganz offensichtlich ist und was auch ganz klar ist, ist ja die Diskussion, in der wir uns eigentlich fortwährend befinden im Laufe der Menschheitsgeschichte, welche ja, Erzeugnisse des Menschen eigentlich zur Kunst gehören. Und Film ist relativ modern, noch moderner ist der Comic als moderne Kunstform. Und genau, ich hatte noch andere interessante, aktuellere Kunstformen, ist die Fotografie zum Beispiel. Inwiefern ist es Kunst, wenn jemand, also der eine braucht stundenlang, um ein Bild zu malen und der andere fotografiert es und es ist auch Kunst. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass da immer Widerstände sind, wenn eine neue Kunstform auf den Markt kommt, aber letztlich konnten sich diese Formen durchsetzen. Und Frage ist, inwiefern haben sich Computerspiele schon als Kunstform durchgesetzt?
Richtig, und darauf wollen wir heute insbesondere eingehen, indem wir auch noch vorher euch ein paar Beispiele geben, an dem, was heutzutage durchaus in der Mehrheit, man kann nicht immer für jeden sprechen, als Kunst angesehen wird. Darunter zählen natürlich, wie wir schon genannt haben, literarische Werke, aber nicht nur die hohe Lyrik und sowas. Mittlerweile persönlich kann man auch schon davon sprechen, dass Unterhaltungsliteratur einen Kunstwert erhalten hat. Selbst wir hatten eben darüber gesprochen, Comics haben diesen Status auch erhalten nach, ja, jetzt ist 2018, sagen wir mal, Stan Lees Lebenszeitspanne hat es gebraucht, um Comics als ja, akzeptierte und wertvolle Kunstform zu etablieren.
Wobei auch man, interessanterweise ist ja, dass wenn man nach Comics sucht in der Meierschen oder in anderen Buchwarenhandeln, dann stößt man ja gar nicht auf den Begriff Comic meistens, sondern auf Graphic Novel. Also sie, der Begriff hat offenbar Probleme bereitet und man musste dieses, also die Grafik, also es wird nicht der Begriff Comic genutzt, sondern es werden zwei bereits legitime Kunstformen verwendet, um die Gattung ja. Comic zu bezeichnen. Also die Grafik ist akzeptiert seit hunderten Jahren und auch die Novelle, also Graphic Novel, also die erzählende Geschichte basierend auf Grafiken. Und für einen neuen Begriff ist es schwieriger, ihn durchzubringen. Und das ist das Interessante, finde ich, einfach an diesem Begriff, weil ich habe mich auch gewundert. Also das ist ja relativ neu, das Phänomen, dass Comics jetzt als Kunstform wirklich akzeptiert sind. Ob sie wirklich akzeptiert sind, ist halt eine andere Frage. Also das ist in den Köpfen ist mit Comic immer noch das für Kinder verbunden. Und damit das gelöst wird, muss man quasi einen neuen Begriff erfinden. Das wäre vielleicht auch eine gangbare Art für Videospiele. Vielleicht sollte man sie nicht Videospiele, sondern Filmographic
Graphic Interpretation.
Ja, Graphic Filmographic Novels.
Ja, wie auch immer. Was interessant ist, auf deinen Bezug auf Buchläden, ich habe tatsächlich den von dir genannten Begriff Graphic Novel als Regal quasi eingeordnet gesehen und daneben nochmal ein Regal für Comics. Also da gab es auch verschiedene Wertungen von dem, was ein Comic ist und was als Graphic Novel ist. Das ist dann meist Comics, gelten zum Beispiel bei der Thalia. Scheinbar für alle, die so, ja, wie Taschenbuchformat eher leicht biegsam sind und Graphic Novels waren dann meist im Hardcover-Format zu haben und auch nicht unbedingt popkulturrelevante Comics oder nicht auf den ersten Blick popkulturelle Comics. Natürlich war da auch mal so eine Batman-Sammlung und ähnliches dabei, aber irgendwie landet zum Beispiel Tim und Struppi häufig eher in der Graphic-Novel-Sektion als in der einfachen Comic-Sektion, habe ich das Gefühl.
Ist vielleicht auch die Unterscheidung gerichtet an Erwachsene oder gerichtet an eher Kinder und Jugendliche. Ja. Wobei der Begriff, also ich glaube im französischen Sprachraum, da sind Comics ja quasi, also haben sie ihren Ursprung auf in Europa zumindest. Die werden da alle als Comics bezeichnet, soweit ich weiß. Also das ist
Ja, stimmt. Ja, das ist wieder der typische Faktor Deutschland, wo wir immer pedantischen Unterschied machen müssen, damit wir uns einig werden können. Richtig. Oder uneinig bleiben.
Genau, stimmt.
Und darauf gehen wir gleich noch weiter ein, weil Kunst wird immer verschieden wahrgenommen und gewertet und vor allem stehen neue Künste immer kritisch unter Feuer. Ich glaube, wir haben schon mal in einer anderen Podcast-Folge das angeschnitten, aber so war der Buchdruck ein kritischer Punkt für die schreibenden Künste, weil eben der Prozess automatisiert wurde und nicht gänzlich per Hand geschah, sondern eben eine Vervielfältigung durch den künstlichen Druck entstand, wo alles vorbereitet wurde und dann vervielfältigt wurde. Dann haben wir natürlich die Entwicklung des sich bewegenden Bildformats, also dem Filmformat, was wir von heute kennen, beziehungsweise der Fotografie. Ja, eigentlich fing es ja an mit der Fotografie und von dort ging es weiter ins nächste Medium mit dem Film, denn die Fotografie war ja zuerst da. Und all diese Formate sind zuerst auf Interesse bei kleineren Kreisen gestoßen, die das Ganze dann natürlich auch weiterentwickelt haben und auch zuerst auf defensives Verhalten und Misstrauen. Und dieses Misstrauen wurde Comics entgegengebracht und natürlich auch dem heutigen Videospielen, worum es auch geht. Also, um mal auf den Punkt zu kommen, Videospiele werden häufig nicht nur durch den Begriff Videospiele niedergemacht, auch in der medialen Präsenz werden sie häufig noch dargestellt als eben reine Ballerspiele-Vertreter und sowas. Das ist wie ein Blockbuster-Film. Wenn man ins Kino geht, häufig sieht man 5, 6 Actionfilme und dann gibt's den einen wertvollen Kunstfilm, der hochgelobt ist und der wahrscheinlich auch bei den Oscars einen Preis absahnt. Aber Popkultur verlangt nach Tamtam, nach großer Action. Und die wird natürlich auch im Videospielbereich ordentlich geflutet und erweckt Aufmerksamkeit, weil sie laut ist, weil es Explosionen gibt, weil es brutal zugeht. Aber ganz dahinter, also was nicht so öffentlich behandelt wird, ist natürlich die positiven Videospiele, sozusagen die guten, die schön weißen Lämmer, die kein Brimborium verursachen, keine großen Wellen schlagen, außer eben durch Verkaufszahlen, wie wir es bei Minecraft haben. Und wer es nicht kennt, Minecraft ist ein Spiel, in dem man viereckige Klötzchen aneinander baut, quasi im Lego-Prinzip. Und dieses Lego-Prinzip hat dazu geführt, dass sich dieses Spiel schon über 144 Millionen Mal verkauft hat und damit eigentlich auch das gute alte Tetris auf einer Plattform hinter sich gelassen hat. Dies sind aber natürlich verschiedene kombinierte Plattformen, weil es quasi überall zu haben ist. Ist auch nicht wichtig. Ist nur mal eine Zahl in den Raum geworfen. Also ein nicht auf Gewalt basierendes Spiel hat sich 144 Millionen Mal bis zum heutigen Tage verkauft. und wird natürlich auch weiterhin ordentlich die Geldkurbel drehen. Und es basiert rein und allein auf der eigenen Fantasie der Spieler, etwas aus der Welt zu machen, zu bauen, zu kreieren und zu formen. Was, wenn ihr am Anfang zugehört habt, so ziemlich den Werten der Kunst entspricht und auch der Prozess des Entstehens eines Videospiels wird von einer ganzen Mannschaft verschiedener Leute durchgeführt, von einer Batterie an Menschen mittlerweile, weil es eben auch ein lukratives Geschäft darstellt. Mhm. Und das ist ein Teamprozess im Gegensatz zur bildhauenden Kunst oder zur Gemäldekunst oder Art Installation. Steht nicht eine Person alleine im Vordergrund fürs Projekt. Es sei denn, wir reden von Nintendo und Co., wo meist eine Verehrung des Schöpfers, des Ideenschöpfers besteht.
Wobei der ja stellvertretend für das Spiel dann oft steht, ne? Also als der Ideengeber, der kreative Kopf dahinter. Und das ist, glaube ich, auch dieses Kreative. Also du hattest gerade die Unterscheidung zwischen Ballerspiele als großes Bum-Bum oder Brimborium verursachendes Genre, was dann häufig als negativ betrachtet wird. Und solche Spiele, die nicht so laut sind wie Minecraft, gegenübergestellt. Ich finde aber, dass der Schwerpunkt ist ja eigentlich, bei Ballerspielen geht es ja oft um die bloße Unterhaltung, also wirklich nur um den Prozess der. Also es ist einfach, es ist nicht sehr komplex, also wobei man oft auch komplexe Strukturen drin hat. Aber bei Minecraft steht das Kreative ja im Vordergrund. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die eigentliche Unterscheidung, die man da treffen sollte. Also Spiele, die primär sozusagen anregen, etwas zu erschaffen, und Spiele, die eher konsumiert werden vielleicht.
Und selbst diese Konsumspiele erfüllen den Zweck, den ich genannt hatte, des Eskapismus, also des aus der Welt fallen in eine andere Welt hinein und dort eben wirklich teilzunehmen an der Situation, das ganze Spiel zu erleben. Und
wobei dann normalerweise, ja, wenn man Funktion, dann wäre es ja keine Kunst mehr. Sobald es eine Funktion erfüllt, ist es keine Kunst, laut Luhmann.
Ja, aber dann wäre auch gestalterischer Kunst keine Kunst, weil es ziemlich viele, wenn man immer Werbung von Galerien oder Museen liest, da wird ja auch oft inszeniert, dass die Kunst einen einbezieht, gefangen nimmt.
Genau, genau. Also das ist, da stimme ich dir voll zu, dass Eskapismus eigentlich so ein übergreifende Funktion sein könnte.
Gut, willst du etwas
ich kann gerne sagen? Einsetzen, und zwar zu dem Punkt, wo wir gerade dabei waren, die Spiele, die halt eher auf Unterhaltung setzen, hast du ja gerade genannt, und diese gegenübergestellt zu spielen, die vielleicht nicht primär auf Unterhaltung setzen, sondern ja auf andere spezifische Foki, und diese Unterscheidung in Deutschland, dass etwas, was auf Unterhaltung setzt, geringeren kulturellen Wert hat, ist in der Musik eigentlich zu finden. Weil in der Musik gibt es eine Unterscheidung zwischen E-Musik und U-Musik. Und das ist quasi die ernsthafte Musik wie Klassik oder ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt kein Experte, ich habe nicht Musik studiert. Aber das dann Musik, die nicht darauf ausgerichtet ist, nur zu unterhalten, sondern kulturell wertvoll ist. Genau, also das hat eine total tolle Konnotation. Du kannst Querbezüge und sonst wie herstellen. Mhm. Und U-Musik, die Musik, die ja im Radio so gespielt wird, die ist dann halt seicht und nicht so kulturell wertvoll. Und das ist, glaube ich, auch oft ein Problem, dass es in Deutschland so eine Unterscheidung gibt, die schon lange besteht und die offenbar in den Köpfen drin ist, sodass wir, wenn du das Wort Videospiel schon hörst, dann ist ja das Spiel drin. Und ein Spiel kann ja eigentlich nur zur Unterhaltung dienen. Und U-Musik ist dann quasi nicht kulturell wertvoll, also kann ein Unterhaltungsspiel, also ein U-Spiel auch nicht kulturell wertvoll sein. Und da Videospiele die Funktion erfüllen, auf den ersten Blick zumindest, zu unterhalten, sind sie auch keine Kunst, beziehungsweise kulturell nicht wertvoll. Und Kunst wäre ja kulturell wertvoll. Das ist vielleicht ein Dilemma. Spiele sind ja nicht immer nur dazu da, zu unterhalten. Also das ist ja ein Trugschluss, weil ich habe auch viele Spiele gespielt, die mich absolut nicht unterhalten haben, sondern eher gelangweilt. Da fällt mir dieses, wenn man ein PlayStation Plus Abo hat, dann kriegt man viele Spiele, die man lieber nicht hätte. Ich weiß noch, ich lag krank im Bett und habe, wie hieß das? Oh, das war so ein Spiel, so, wo du halt einfach nur gehst. So, die wird ja immer
Journey?
Nicht Journey, das wäre künstlerisch wertvoll, weil es voll schön ist. Also Journey sieht ja mega hübsch aus.
Trotzdem sein können, dass es dir nicht gefallen hat, weil wie mit der
Kunst. Ja genau, kann ja langweilig sein, richtig. Also, und,
kann dich auch nicht begeistern, obwohl es eine Mehrheit begeistert.
Auf jeden Fall, ich lag mega krank im Bett und habe dann nichts groß machen können. Ich konnte auch keine Spiele machen, wo ich irgendwie auf so Mikromanagement und Ressourcenmanagement achten musste, sondern habe dann dieses Spiel gespielt und dann läufst du einfach durch die Straßen und ab und zu taucht ein Geist auf, der sagt dir was, dann gehst du zu einem Haus, guckst dir ein Radio an, dann sagt das Radio dir was. Also es wird eigentlich eine Geschichte erzählt, aber so richtig langsam, und es hat mich mega gelangweilt. Und das wäre ja eigentlich ein E-Videospiel. Und mittlerweile gibt es ja immer mehr, The Walking Simulator, ne, wird das ja ironisch
genannt. Ja, genau, darauf wollte ich eingehen. Das ist so eine neue Art Videospiel. Also wahrscheinlich ist sie gar nicht so neu, aber es ist wieder eine neue Trendform von Videospielen, die vermehrt auftaucht seit Gone Home. Und es sind wirklich Spiele, in denen man aktiv nur daran teilnimmt, indem man durch eine Umgebung geht und vielleicht etwas über die Umgebung oder die Figur erfährt, die man spielt und durch diese meist kleine Welt führt. Es ist also mehr eine Art Kurzgeschichtenformat, was man selber spielt, wie es dies auch bei Büchern gibt. Da gibt es ja Kurzgeschichten.
Genau, es ist ein
spezifisches Genre. So sehe ich einen Walking Simulator.
Ja. Genau, würde ich auch so sehen. Und ich glaube, also dadurch, dass meine Erfahrung mit Spielen bisher eher so war, dass ich aktiv etwas tue und sei es aktiv meine Runde abwarten, bis der Gegner dran ist, wie bei Civilization oder sowas. Aber das hat mir zumindest in meinem kranken Zustand keinen Spaß gemacht. Also das war dann doch ein bisschen zu langsam erzählt.
Zu passiver Konsum des Ganzen, ja.
Genau.
Kann ich verstehen. War
eine Kamera, die sich bewegt durch den Raum. Da wären wir, glaube ich, am ehesten bei Filmographic Narration.
Ja, indem man Part nimmt an einem, was eigentlich eher ein Film sein will, als ein Videospiel.
Ja, genau.
Ich hätte da noch anzuführen als Punkt, bevor wir uns eilig daran machen, langsam zum Ende zu kommen. Weitere interessante Aspekte, die ein Videospiel mittlerweile ausdrückt, ist nicht nur Grenzen zu durchbrechen, das war früher das Ziel, als Grafik und Speicher limitiert waren. So sind diese Grenzen nun sehr weit aufgebrochen und statt überall nur fotorealistische Spiele zu sehen, wie es möglich wäre, bei großen Hitspielen ist dies noch der Fall, aber so haben sich kleinere Einzelentwickler besonnen auf eine besondere Ausdrucksweise, ihre Idee zu visualisieren, indem sie zurückgehen zu verschiedenen Phasen von Videospielen manchmal, wie eben den Pixel-Look. Das bedeutet ein minimalistischer Ausdruck, in dem eine Figur vielleicht menschlich erscheint, aber nur aus ein paar Punkten besteht und eine menschliche Form annimmt, daher gar nicht wirklich ein Gesicht zu erkennen ist mit, sagen wir, menschlichen Ausdruck, sondern wir erfahren die Geschichte wieder mehr durch meist Texte oder eingesprochene Dialoge gibt's auch, aber meist ist es, wird die Geschichte durchs Spiel selber erzählt und die Umgebung und eine Atmosphäre durch Musik geschaffen, eher als durch grafische Effekte.
Also eigentlich, also doch.
Ich eigentlich find, ich schon den, doch, genau, Grafik, ja, ja.
Besonders
ja,
ich durch rede Grafik. Blödsinn. Ich glaube insbesondere durch, ja, also durch diese Rückbesinnung auf diese Pixel-Look. Also es ist ja eine, ja, es ist ja nicht notwendig. Also du kannst ja auch die Ränder einfach abrunden heutzutage, seitdem du mehr als 320 Pixel darstellen kannst auf einer Linie.
Genau.
Aber gerade diese Rückbesinnung ist ja auch, also ich sehe das, also in der Vorbereitung hatten wir auch kurz drüber gesprochen, ich sehe das quasi, es gibt ja mehrere parallele Bewegungen in der Videospielwelt und der Pixel-Look ist gewissermaßen, also als These jetzt reingeworfen, aber das da passt auch nicht ganz, aber ist ja ein bisschen so der Impressionismus der Computerspiele, weil also das durch Punkte, die nebeneinander gesetzt werden, entsteht ein Gesamtbild, das eine bestimmte Atmosphäre ausdrückt und sei es Erinnerung oder Nostalgie. Das ist auch ein Gefühl. Und oft wird ja dann, also die Pixel sind zwar, also die Pixel sind meistens zwar groß und muten an, als wäre es Retro, aber wenn man auf die Farben achtet, das ist ja voll die Illusion. Die Farben sind ja oft so mega, also mega bunt und oder viele verschiedene Farben. Früher gab es nur, wie viele Farben gab es? 200? 40?
Ich glaube, ja, die Bits standen eigentlich dafür, was du machen konntest. Also 16 Farben, 32
Farben. Dann müssten diese ganzen modernen Pixel, diese Retro-Spiele auch nur 16 Farben zur Verfügung haben. Das ist ja nicht der Fall. Also das ist ja
richtig. Und mittlerweile geben sie so eine visuelle, bunte Kraft ab.
Die teilweise die wunderschön eben, sind, ja.
Ja. Nur durch Pixel. Und vor allem auch richtig das Gefühl vermitteln manchmal, so zurückzublicken auf die 80er Jahre, wenn es bestimmte Themen aufgreift, die wie Cyberpunk und ähnliches, das auch sehr groß war im Film und Fernsehen der 80er Jahre, eine postapokalyptische Welt darzustellen und sowas. Also sieht man häufig diese Mittel aufgegriffen oder ja futuristische Elemente minimalistisch darzustellen. Es war durchaus immer interessant und da kommen noch einige Sachen, glaube ich, raus in diesem Stil.
Was ziemlich
jetzt cool als ist, einziges ja, großes Gegenbeispiel wäre natürlich Cyberpunk 2077,
oder wie es heißt. Ich weiß gerade das ja auch nicht, aber das ist ja das ist wieder ein anderes Genre, das was da bedient wird. Da ist die Grafik ja eher, also früher dachte man, also es gab ja so eine Zeit, da können wir das spielen, je abgerundeter oder realistischer etwas aussah, umso beeindruckender war es, umso besser war die Grafik. Und hat sich jetzt quasi, also bis zum Höchstpunkt bei Uncharted, finde ich, oder Last of Us oder sowas, ne, das sieht ja einfach wahnsinnig gut aus. Und das sind realistische Spiele. Also von der, also wenn man Parallelen ziehen will zur Kunstwelt, vielleicht der Realismus, der ja auch auf Ästhetik dann basiert. Also das ist ja einfach wirklich wunderschön, das Spiel zu spielen. Man macht beim Spielen Pausen, weil man sich die Umgebung anschaut und stirbt dann, weil es einfach schön ist. Also das Spiel ist zu schön für die Action. Also das ist nicht dem angemessen, was man da spielt. Aber das ist ja auch nicht realistisch. Also das sind trotzdem Spiele, die nicht unbedingt realistisch sind, aber vom Kunst, von der, also den Anspruch haben, realistisch zu wirken. Und dann gibt es Spiele, die sind eher naturalistisch, also die wirklich die Wirklichkeit abbilden und auch mit der Physik und der Umgebung. Sowas wie das große Projekt aktuell, ich habe es nicht gespielt, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon draußen ist, dieses Kingdom Come Deliverance.
Das ist ein schönes Spiel, das gekickstartet wurde.
Genau, so ein Kickstarter-Spiel war das, stimmt. Was ist einfach also möglichst realistisch das Mittelalter darstellen soll. Oder auch Red Dead Redemption 2, das halt auch sehr auf Realismus den Anspruch hat, realistisch zu sein. Die Gegenbewegung dazu ist ja auch so ein bisschen Spiele, die wo das Artwork im Vordergrund steht, also wo die einfach wunderschön sind. Und Eigentlich ist das auch der Trick. Also ich finde, so Entwicklerteams, die halt gar nicht so groß sind oder nicht so viel Potenzial, also Geld haben, einfach finanzielle Mittel, die, wenn die auf einen genialen Artwork setzen, das ist eigentlich total, also es ist das Beste, was sie machen können. Da fallen mir einem Spieler ein, wie hier dieser Indie-Titel Cuphead.
Ja, das, definitiv.
Das ist ja einfach, also du siehst es und du denkst dir, wow, also das...
Ja, für die, die es nicht kennen, Cuphead ist ein Spiel im Stile der 20er Jahre Trickfilme
von genau, Disney. Zeichentrickfilme, das ist...
Beziehungsweise von irgendeinem anderen Zeichner mehr dran orientiert, der Konkurrent war von Disney und untergegangen ist, aber...
Also vom Zeichenstil aber auf jeden Fall, also großartig. Und also verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Genau wie das Spiel Rime, ist ja auch ein Indie-Spiel, was auch einfach voll schön aussieht. Ich glaube, ist das nicht sogar von den Machern von Journey? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube schon, ja.
Deshalb. Das sieht auch klasse aus. Und ich bin, ja, also das ist ein Spiel im Cell-Shading- Look. Und ich finde ja bis heute, da werden mir wahrscheinlich die meisten nicht zustimmen, aber das Zelda mit der zeitlosesten Grafik ist, finde ich, Wind Waker. Oder,
ich glaube, ja, mittlerweile ja, würden dir die Leute da zustimmen. Da war eben früher das Streben nach realistischer Grafik, vor allem nach Ocarina of Time und Majora's Mask, das Ganze zu steigern. Und dieses Gefühl kam nicht rüber bei Wind Waker. Hatte ich auch in dem Alter, als es neu war. Ich finde, das
ist mit einer der besten.
Seit ich das Remake gesehen habe, das ist ein wunderschönes Spiel.
Oh ja.
Wenn man friedliche Momente hat, bringt es auch eine wirklich, ja, Wiki-Stimmung rüber. So vom Prinzip her, also
ich find's,
friedliche ja. Kinder-Zeichentrick-Serien-Feeling, bis man dann auf die Gegner stößt und selbst dann ist es noch niedlich.
Und es fühlt sich an wie Zelda, das ist ja das Krasse, weil ich finde, Breath of the Wild ist zwar auch wunderschön, also da gibt es auch Momente, da stehe ich auf einem Berg und denke mir, geil. Und weil es einfach voll schön ist, auch vor allem durch Farben vermittelt. Ne?
Also ja, ich hatte noch nicht das Vergnügen, es zu spielen, aber ich habe es mal gesehen.
Aber und Breath of the Wild ist mit einer Diskussion, also habe ich letztens erst mit einem guten Freund drüber gesprochen, das ist kein Zelda-Spiel mehr. Das ist, eigentlich sollte das einen ganz anderen Titel tragen und anderen Titelhelden haben, weil es einfach, deine Waffen gehen kaputt, hallo. Das ist mies. Also die Items stehen nicht mehr so im Vordergrund, zumindest die Waffen-Items. Aber anderes Thema.
Ja.
Jedenfalls.
Versuchen wir uns zu fokussieren.
Genau, also es gibt schöne, wirklich wunderschöne Indie-Spiele und Spiele mit verschiedensten Artworks und Herangehensweisen und Spiele, die nicht unbedingt primär den Anspruch haben zu unterhalten, sondern auch mal langweilen. Und vielleicht ist das Problem oder die Lösung des Problems, dass Spiele in der breiten Wahrnehmung als Kunst angesehen werden, ja wirklich eine Begriffssache. Vielleicht muss man das einfach anders nennen. Obwohl die Gamer kommen ja alle jetzt ins Alter, wo die selbst diejenigen sind, die genug Geld haben, um sich Kunst zu kaufen. Und ich glaube, spätestens dann wird das
ja, ich glaube, das ist gerade im Umbruch wie bei jeder neuen Kulturbewegung. Sobald eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ein Alter erreicht, in der sie die dominante Altersgruppe sind oder einen die besonderen reiche Bruchteil darstellen.
Oder die mächtige, ne? Also das ist, glaube ich, gar nicht. Wenn die Kinder reicher wären als die Erwachsenen, dann wären die dominante Altersgruppe.
Nee, aber dass halt so viele Gamer auch nicht mehr als der fette Nerd gesehen werden, sondern eben erfolgreiche Geschäftsmenschen. Ja, bei vielen immer noch, genauso wie die Ballerspiele, aber es wird langsam in der Berichterstattung, findet ein Wechsel statt, dass auch mal positiv darüber berichtet wird.
Genau, ja. Also nicht nur die Diskussion zum E-Sport, sondern auch Spiele, Computerspiele als Kunst ist, glaube ich, sogar ein sehr aktuelles Thema. Und da werden wir, ich glaube, der Wikipedia-Artikel zu Kunst, da fällt das Wort Videospiel, Games oder Computerspiel bisher noch gar nicht. Ich glaube, das wird sich in Kürze ändern. Also ich gebe dem Ganzen maximal 2 Jahre, dann steht da auch das Computerspiel dazwischen.
Und spätestens, wenn ihr das in Wikipedia bearbeitet und einreicht zur Änderung, dann wird das durchaus möglich sein.
Psst, Geheimtipp, man kann Wikipedia selbst bearbeiten. Habe ich noch nie getan. ja, soweit zu spielen als Kunst.
Ja, ja, und ich glaube damit...
Jetzt, ja, genau, weil es jetzt so ein Schnelldurchlauf und ein... Crashkurs durch die Kunstgeschichte und oder Kunst durch den Kunstbegriff eigentlich, ja. Und ja.
Wir hätten noch viele bunte Beispiele für euch, aber.
Ich sag euch nur, der Cop-Mob, der hatte, meinte gerade zu mir, dass er die Sachen noch vorbereiten muss, dass er noch nicht ganz durch ist. Und ich dachte mir so, wie lange brauchst du für 2 Artikel? Und dann hat er mir seine Quellen gezeigt. Es war ein bisschen mehr als 2 Artikel.
Richtig. Und deshalb, kappe ich mir selber das Wort ab. Wir sollten noch ein letztes Mal zu unserem Shocking Moment der Woche vielleicht kommen.
Das stimmt. Wir hatten einen Shocking Moment der Woche. Wir wollten nämlich den Podcast schon vor 5 Tagen aufnehmen, ist schon ein bisschen länger her. Und dann hatte aber Discord Probleme. Und zwar, was war passiert?
Wir wurden gekappt. Also wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, eine stabile Verbindung per Telefon sozusagen, per Internettelefon zu kriegen und somit miteinander problemlos zu reden zu können, den Podcast vorzubereiten.
Genau, weil und ich glaube, das Problem war ja, dass du online warst, aber ich war offline für dich und umgekehrt, genau. Ich war online, aber du warst offline für mich. Also einer von uns war upside down. Man weiß nicht, wer. Dann war das Witzige, dass du mir vorher ein Video geschickt hast, und zwar das Video, was wir in den Shownotes verlinken. Wie kannst du das nochmal?
Von einer netten, grooving Band, bei Klatsch, der ich letzte Woche Donnerstag beim Konzert war. Dank meines einen Freundes, der ein Ticket übrig hatte. Und Klatsch heißen die. Wie Ja gerade sagte, mit dem Lied.
Electric
wie
hieß Worry habe ich gerade genannt.
Electric Worry.
Genau. Witzigerweise haben wir beide dann, weil wir dachten, der andere braucht ein bisschen, bis er online kommt, haben wir das Lied bis zum Ende durchgehört. Und dann war der andere immer noch nicht online. Und dann haben wir beide gleichzeitig quasi an zu singen. Aber jeder für sich. Ich habe Queens of the Stone Age gesungen. No One Knows habe ich, glaube ich, gesungen. Und was hast du gesungen?
Ich habe irgendeinen Nonsens à la vor mich hin gesungen, ohne Sinn und Verstand, weil ich dachte, dass du jeden Moment in den Chat zurückkommst. Und im Zweifel falle ich ja eh immer zurück auf Aquas Barbie Girl, also.
Gut, dass die Verbindung nicht da war. Also da bin ich. Manchmal ist es doch gut, dass ich bei Unity Media bin. Alles klar. So viel zu unserem Shocking Moment der Woche. Ich glaube, der war nur für uns schockierend. Alle anderen denken sich lame. Aber
Wir waren ziemlich baff. Und damit verabscheuen wir uns bis zum nächsten Mal.
Wir verabscheuen uns?
Ja. Tun wir nicht?
Also, ich würde mich verabschieden.
Okay, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Podcast.
Ich verabscheue dich nicht. Ich mag dich trotzdem.
Ich dich auch nicht.
Okay.
Verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge von Mekufa. Wenn ihr jetzt noch nicht uns folgt als Podcast und das alles hier gut fandet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr zum einen abonniert, wo auch immer ihr uns gerade hört. Es ist nämlich, wir sind verfügbar auf Spotify, iTunes, natürlich dem normalen Feed, den wir so raushauen per Web. Also einfach auf unsere Social Media könnt ihr da gehen. Auf Twitter findet ihr uns. Ihr findet uns sogar auf Instagram, wo wir in Zukunft auch noch mehr Bilder einstellen werden. Und dort findet ihr alle einen Link zum direkten Web-Podcast. Was uns natürlich auch sehr helfen und freuen würde, ist, wenn ihr uns bei podcast.de, iTunes oder auch, falls ihr es nutzt und uns über Stitcher hört, das ist jetzt die neue Plattform für Android-User, die ich für uns entdeckt habe und uns angemeldet habe mit dem Podcast, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, ich sage euch nicht, wie viele Sterne es sein müssen, das wisst ihr selbst. Und ja, wenn ihr uns da eine nette Bewertung hinterlasst, dann sind wir euch furchtbar dankbar und wir wünschen euch natürlich einen schönen Abend und versorgen euch schon in Kürze mit einem weiteren Podcast.